Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger.
Und ich bin Barbara Fischer. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Wir sprechen heute über den frühen Tod von Schauspielerin Hayden Panettiere. Gerade mal 36 Jahre alt war sie und nun ist sie verstorben. Ihr Leben war geprägt von vielen schlimmen Schicksalsschlägen. Von Sucht, von Depressionen, schwierigen Beziehungen, aber auch schweren Verlusten. Und genau darüber sprechen wir heute.
Bevor wir aber auf das Leben der Schauspielerin blicken, schauen wir wie immer, was bei unseren Promis sonst noch so los war.
Werbung. Bunte Spotlight.
Leider ist Bodyshaming gerade wieder ein extrem großes Thema und immer mehr Stars wehren sich Gott sei Dank auch öffentlich dagegen. Denn egal ob zu dünn, zu dick, schwanger oder einfach nur verändert, vor allem die Körper von prominenten Frauen werden in den sozialen Netzwerken schon immer gnadenlos kommentiert. Aktuell trifft das unter anderem Superstar Ariana Grande. Seit Monaten wird über ihren sehr schlanken Körper diskutiert und unter ihrem neuen Musikvideo häufen sich erneut Kommentare und vermeintlich besorgte Fans äußern sich hier zu ihrer Gesundheit. Dabei hatte Ariana ja eigentlich schon 2023 eindringlich darum gebeten, die Körper anderer Menschen nicht mehr zu beurteilen und nun wurde sogar bekannt, dass sie sich nach ihrer Tour aus der Öffentlichkeit zurückziehen will. Ihr Management hat wirklich gesprochen von Monaten endloser, anhaltender öffentlicher Kritik an ihr und ihrem Körper und das kann sie einfach nicht mehr ertragen.
Ja, und auch Georgina Rodriguez, die Frau von Cristiano Ronaldo, hat jetzt genug von den ständigen Kommentaren über ihren Körper. Nachdem ihre letzten Bikini-Fotos erneut für Diskussionen gesorgt hatten, setzt sie auf Instagram ein deutliches Zeichen. Sie sagt ganz klar, sie liebt ihre Kurven, ihr Körper werde sich verändern wie der Körper aller Frauen. Und sie hoffe sogar, dass er das noch viele Jahre tue, denn schließlich bedeutet das, dass sie noch lebe. Und sie stellt auch, finde ich, die entscheidende Frage, wer entscheidet eigentlich, welcher Körper der in Anführungszeichen richtige ist?
Ja, und das fragt sie auch absolut zu Recht. Und wie absurd diese öffentliche Fixierung auch auf weibliche Körper inzwischen ist, das zeigt auch Hollywood-Star Anne Hathaway. Bei einer Filmpremiere präsentierte die schwangere Schauspielerin jetzt ganz stolz ihren Babybauch. Also sie trug so ein hellblaues Oberteil, was so leicht bauchfrei war. Und prompt wurde im Netz darüber spekuliert, ob der Bauch überhaupt echt sei. Also es ist wirklich absurd. Hathaway hat da mit Humor drauf reagiert und stellte auf Instagram klar, ich habe vielleicht künstliche Haare, aber einen echten Bauch. Ja, und deutlich drastischer hat Kate Beckinsale auf das Bodyshaming reagiert. Nachdem die Schauspielerin in den letzten Jahren immer wieder wegen ihres Gewichts und ihres Aussehens attackiert wurde und mit Unterstellungen über Magersucht und Drogenkonsum konfrontiert wurde, hat sie alle Instagram-Fotos gelöscht. Ja, und hat auch gesagt, ich mache das nicht mehr mit. Es ist wirklich ein absolutes Dauerthema und irgendwie hat man das Gefühl, die Menschen lernen auch nicht draus.
Ja, ich glaube, wir könnten jetzt auch noch 1000 weitere Beispiele finden, aber wir kommen jetzt noch zu einem anderen Thema. Es gibt Liebesgerüchte um Michael B. Jordan und Ray. Der Schauspieler und die britische Sängerin wurden gemeinsam bei einem Date in einem Freizeitpark bei Los Angeles gesichtet. Fans entdeckten die beiden gleich in mehreren Fahrgeschäften. Fotos und Videos davon verbreiteten sich schnell im Netz. Ja, beide gelten offiziell als Single. Michael B. Jordan erklärte erst 2025, dass eine Beziehung für ihn vor allem eine Frage des richtigen Timings sei. Vielleicht ist ja jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen.
Oscar hat er ja jetzt gewonnen. Jetzt kann er sich ja auf sein Privatleben fokussieren. Ja, und auch aus dem britischen Königshaus gibt es neue Schlagzeilen. Ausgerechnet Andrew Mountbatten Windsor soll, wenn er mal in Zukunft stirbt, eine königliche Beerdigung bekommen. Und das, obwohl König Charles seinem Bruder im vergangenen Herbst seine verbliebenen Titel entzogen hatte. Wie die britische Mail on Sunday unter Berufung auf hochrangige Quellen berichtet, soll der frühere Herzog von York weiterhin auf einer geheimen Regierungsliste für hochrangige königliche Bestattungen stehen. Das sorgt natürlich für extrem viel Kritik, vor allem wegen Andrews Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.
Ja, heute sprechen wir über eine Geschichte, die wirklich schwer zu erzählen ist. Schauspielerin Hayden Panettiere ist mit gerade einmal 36 Jahren gestorben. Nach außen wirkt das Leben dieser jungen Frau wie ein Traum. Sie war schön, berühmt, erfolgreich und schon als Kind ein Hollywood-Star. Millionen Menschen haben sie aufwachsen sehen. Aber hinter diesem vermeintlichen Hollywood-Märchen steckte ein Leben, das von enormem Druck, Sucht, Depressionen, schwierigen Beziehungen und schweren Verlusten geprägt war. Wenn man sich anschaut, was diese Frau in ihrem kurzen Leben alles erlebt hat, stellt sich fast zwangsläufig eine Frage, wie viel Leid kann ein Mensch eigentlich ertragen? Und über all das sprechen wir heute. Ja, fangen wir erstmal mit der aktuellen Nachricht an. Hayden Panettiere ist mit 36 Jahren gestorben. Was wissen wir denn bislang über ihren Tod?
Ja, Hayden wurde am Sonntag in einer Wohnung in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina leblos gefunden. Um 13.51 Uhr ging der Notruf ein und laut US-Medien wie TMZ oder People wurde gemeldet, dass sie nicht ansprechbar sei und anscheinend einen Herzstillstand erlitten habe. Die Rettungskräfte, nachdem sie angekommen waren, haben dann versucht, sie eine halbe Stunde lang wiederzubeleben. Das hat leider nicht geklappt. Um 14.32 Uhr wurde sie für tot erklärt. Ja, die Obduktion hat auf jeden Fall keine Hinweise auf Verletzungen ergeben, also die zu ihrem Tod irgendwie beigetragen haben könnten. Und laut Polizei gibt es bislang auch keine Anzeichen für ein Fremdverschulden. Die genaue Todesursache und Todesart steht weiterhin nicht fest, beziehungsweise wurde bis zu unserer Aufnahme nicht kommuniziert. Aber diverse US-Medien sagen bzw. behaupten, dass sie im Polizeifunk gehört hätten, dass es sich hier um eine Überdosis gehandelt hätte, die dann wiederum zum Herzstillstand geführt haben soll. Ja, und es gibt auch noch ein paar neue Details aus dem Polizeibericht. Am Anfang hieß es ja noch, ein Freund oder eine Freundin hätte den Notruf gemeldet. Jetzt weiß man auch anscheinend, wer es war, nämlich ihr langjähriger On-Off-Freund Brian Hickerson. Da kommen wir ja bei eh noch später im Gespräch drauf. Und dessen Bruder Zach. Die waren anscheinend in der Wohnung mit Hayden, als die Rettungskräfte ankamen. Und ja, sollen anscheinend auch den Beamten alles gezeigt haben vor Ort.
Haben sich denn Menschen aus ihrem engsten Umfeld nach ihrem Tod geäußert, wie jetzt zum Beispiel dieser On- und Off-Freund?
Nein, also der hat sich noch nicht dazu geäußert, aber ihr Vater, mit dem sie ja bis zum Schluss ein sehr enges Verhältnis hatte, ihr Vater Skip, hat quasi den Tod offiziell bestätigt. Er hat sich mit sehr emotionalen Worten von seiner Tochter verabschiedet. Er sagt, Hayden war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die allen, die sie kannten und den Millionen, die sie auf dem Bildschirm sahen, unermessliche Liebe und Freude brachte. Und auch ihre Mutter Leslie hat sich geäußert. Sie hat schon ein bisschen nachdenklicher geklungen. Auch auf sie gehen wir ja gleich noch ein bisschen näher ein. Sie hat gesagt, ich denke, Hayden war in so vielen Bereichen eine unglaublich talentierte Person. Und ich denke, junge Menschen, die in der Unterhaltungsindustrie aufwachsen, haben es schwer. Es ist eine so herausfordernde Branche und es ist leider nicht ungewöhnlich, dass Menschen wie Hayden dann den falschen Weg einschlagen.
Trotzdem ist es ja immer unbegreiflich für einen selbst, wenn man hört, jemand stirbt so jung. Wenn wir deshalb jetzt mal versuchen, ihr Leben zu verstehen, wo beginnt denn ihre Geschichte?
Ja, eigentlich sehr, sehr früh. Sie wurde schon mit 11 Monaten quasi ins Rampenlicht gedrängt, wenn man das so sagen kann. Sie hat mit 11 Monaten ihren ersten Werbespot gedreht und dann ging es eigentlich immer weiter. Sie war ein sehr, sehr beliebtes Werbemodel. Sie stand früh vor der Kamera für kleine TV-Auftritte. Mit 5 Jahren spielte sie bereits in der Seifenoper One Life to Live und danach ging es eigentlich immer weiter. Sie war in diversen Hollywood-Filmen zu sehen, neben Stars wie Kate Hudson zum Beispiel. Als Teenager wurde sie ja quasi zum Weltstar mit der Serie Heroes. Also das hat sie ja dann wirklich so an die Spitze katapultiert. Danach war sie in Serien wie Nashville zu sehen. Ja, und sie war quasi, ja, eigentlich schon immer ein kleiner Star. Und das hat sie dann auch später immer wieder in Interviews gesagt. Sie hat eigentlich nie gelernt, was will sie eigentlich? Wer ist sie eigentlich? Was macht ihr Spaß? Weil sie halt eigentlich immer nur funktionieren musste am Set vor der Kamera. Und ich glaube, das ist so dieser Punkt, der sich dann durch ihr ganzes Leben gezogen hat und wo eigentlich auch alles angefangen hat.
Wenn eine Karriere so früh beginnt, dann schaffen das Kinderstars ja meistens nicht alleine, sondern da stehen ja auch Eltern dahinter. Dann spielte wahrscheinlich vor allem ihre Mutter Leslie auch eine entscheidende Rolle. Kann man das so sagen?
Auf jeden Fall, wenn nicht die entscheidende Rolle. Ihre Mutter Leslie war von Anfang an quasi ihre Managerin, soll auch, glaube ich, sie so ein bisschen da rein gedrängt haben, wollte unbedingt, dass ihre Tochter erfolgreich und berühmt wird. Und Hayden hat da später auch sehr, sehr offen drüber gesprochen, ob es jetzt in ihrer Biografie war oder zuletzt im Podcast On Purpose with Jay Shetty. Da hat sie ganz harte Worte eigentlich gefunden über ihre Mutter. Sie hat gesagt, meine Mama war eigentlich nicht meine Mama, sie war meine Chefin. Und so hat sie sie eigentlich in ihrer kompletten Kindheit und Jugend gesehen. Und sie sagt auch, und das finde ich auch einen ganz harten Satz, sie hat gesagt, es fühlte sich immer so an, als müsste ich funktionieren, um ihre Liebe zu bekommen. Also sie muss quasi Rollen bekommen, sie muss erfolgreich sein, um diese Liebe, Bestätigung ihrer Mutter zu bekommen. Und es ist natürlich eine enorme Belastung für ein Kind, wenn Liebe und Leistung miteinander verknüpft sind.
Hat sie irgendwann mal versucht, sich auch davon zu lösen, also von diesem Druck von ihrer Mutter?
Ja, mit 19. Damals war sie ja durch Heroes dann wirklich ein internationaler Star. Und dann hat sie während der Dreharbeiten eine Grenze gezogen, weil sie es einfach nicht mehr konnte. Und sie hat ihrer Mutter ganz klar gesagt, Mama, ich will dich nicht mehr als Managerin, sondern ich will einfach, dass du meine Mama bist. Denkt man ja, eine Mutter müsste dann wie folgt reagieren. Hey, alles klar, ich versteh's und es tut mir leid, ich will deine Mama sein. Und natürlich, ne, es ist deine Karriere, dein Weg. Aber ihre Mutter war sehr tief getroffen bzw. beleidigt. Und sie hat dann eigentlich nur daraufhin zu ihrer Tochter gesagt, so geht's nicht, du schuldest mir was, quasi in dem Sinne, ich habe dich hierher gebracht. Und dann soll sie damals einfach den Raum verlassen haben. Und das soll natürlich Hayden ja extrem tief getroffen haben. Und das ganze Verhältnis war seitdem eigentlich total zerrüttet. Also angeblich sollen die beiden auch bis vor ihrem Tod eigentlich keinen Kontakt miteinander gehabt haben.
Ja, das klingt so, als wäre sie auf der einen Seite zwar beruflich wahnsinnig erfolgreich gewesen, aber hatte gleichzeitig offenbar nie diese unbelastete Kindheit, wie sie andere kennengelernt haben.
Wir kennen das ja von vielen anderen Kinderstars auch. Es ist wahnsinnig schwierig, als so junger Mensch in der Öffentlichkeit zu stehen und eigentlich diese normalen Momente nicht zu haben, die wir haben. Alles ist nur von Leistungen geprägt und man weiß gar nicht, wer bin ich eigentlich ohne diese Karriere. Und sie ist natürlich in so einer Phase, ja, berühmt geworden, wo sie noch gar nicht eine eigene Persönlichkeit entwickeln konnte. Und gerade als kleiner Mensch in Hollywood, da begegnen dir Menschen, da begegnen die Situationen, mit denen du ja noch gar nicht umgehen kannst. Sie hat auch später darüber gesprochen, dass sie von früh an eigentlich auch unangenehme Situationen hatte mit älteren Männern, dass sie Missbrauch erlebt hatte, dass sie ja Themen wie Vergewaltigungen im Raum waren. Also sie hat von Anfang an eigentlich so viel schlimme Dinge erlebt und konnte gar nicht einordnen, was ist richtig, was nicht, was gehört sich, was nicht, wo darf ich Nein sagen.
Ja, und viele dieser Jungstars, das haben wir auch schon oft besprochen und gehört hier im Podcast, flüchten sich dann, wenn sie mit diesen Situationen konfrontiert sind, mit denen sie nicht umgehen können, in den Alkohol. Und das Thema Sucht spielte ja auch in Haydens Leben eine große Rolle. Wie kam denn Alkohol und Drogen in ihr Leben?
Ja, auch sehr früh. Sie hat in ihrer Biografie geschrieben, dass sie bereits eigentlich mit 14, 15 Jahren von ihrem Team Tabletten bekommen hat, damit sie bei öffentlichen Auftritten leistungsfähiger sei. Und dadurch ist schon so eine gewisse Abhängigkeit entstanden. Und dadurch hat sich dann so ein, ja, quasi Teufelskreis entwickelt, dass sie immer mehr Tabletten zu sich genommen hat und Drogen und Alkohol. Und sie hat dann auch gesagt, als sie älter wurde, und da war sie ja eigentlich noch nicht alt, wenn man mal ehrlich ist, da war sie zwischen 20 und 30, wurden Drogen und Alkohol zu etwas, ohne dass sie fast nicht mehr leben konnte.
Allein dieser Satz zeigt ja, wie ernst die Situation irgendwann war. Auch in ihrer Biografie This Is Me, A Reckoning hat sie auch ausführlich beschrieben, wie schlimm ihre Sucht schließlich geworden war, sodass sie sich aber 2020 auch in den Entzug begeben hatte, oder?
Genau, 2020 hat sie einen Entzug gemacht und ein Arzt soll ihr damals auch sehr drastisch gesagt haben, wenn du nicht aufhörst zu trinken, wirst du in den nächsten 5 Jahren sterben. Also 2020, da war sie 30, ne? Und ja, sie hat dann auch später die körperlichen Folgen des Entzugs beschrieben. Sie meinte, dass es unglaublich schrecklich gewesen wäre, dass ihr ganzer Körper gezittert habe, dass sie nicht schlafen konnte, dass ihr Kopf die ganze Zeit gepocht habe. Also das war wirklich keine Phase mehr, wo man ab und zu als junger Hollywoodstar irgendwie feiert und trinkt oder ich weiß nicht, die ein oder andere Droge konsumiert, sondern sie war wirklich schwer abhängig.
Bevor sie sich aber 2020 in den Entzug begeben hat, hatte sich ja in der Zwischenzeit bzw. vorher bei ihr auch etwas privat getan. Sie hat nämlich eigentlich ihr großes Glück gefunden in der Liebe, in Boxweltmeister Wladimir Klitschko.
Genau, ja, sie hat ihn 2009 kennengelernt. Da war sie 19, also eigentlich auch noch sehr jung. Und man hatte trotzdem irgendwie das Gefühl, auch wenn man auf den ersten Blick dachte, wow, die sind so unterschiedlich. Er ist so riesig, sie ist so klein, sie, der Hollywoodstar, er, der, ja, sag ich mal, Boxer, dieser Sportler, aber irgendwie natürlich auch beide Weltstars, passen irgendwie nicht zusammen. Aber irgendwie haben sie doch sehr gut zusammengepasst. Man dachte irgendwie auch, diese Beziehung, vielleicht auch er, gerade er, tut ihr richtig gut. Er ist so ein Gegenentwurf zu all dem Chaos in ihrem Leben, zu all dieser Vergangenheit, ja. Und das war dann auch mal so ein bisschen on-off, aber eigentlich waren sie sehr glücklich. Sie haben auch immer wieder voneinander geschwärmt. Bis zuletzt haben sie kein böses Wort übereinander verloren. Und 2014 wurde dann quasi ihre Liebe gekrönt mit der gemeinsamen Tochter Kaya. Die kam dann zur Welt und ja, man dachte eigentlich, oder man könnte jetzt auch denken, jetzt geht's endlich los, ne? Jetzt hat ein neues Kapitel für sie angefangen. Jetzt hat sie ein Kind, eine Familie. Jetzt kommt Stabilität in ihr Leben. Aber leider war das eben nicht der Fall, weil nur 4 Monate nach der Geburt von Kaya ging es Hayden richtig schlecht, gerade psychisch, dass sie sich auch behandeln lassen musste. Denn bei ihr wurde eine postpartale Depression diagnostiziert. Und darüber hat sie dann auch ganz offen später gesprochen und wie schlecht es ihr eigentlich auch damals ging.
Man spricht ja dann auch von einer psychischen Erkrankung. Was hat diese Erkrankung mit ihr gemacht?
Ja, man denkt ja eigentlich, man geht in Behandlung, man kriegt bestimmte Medikamente verschrieben und es geht einem wieder besser. Aber es war leider irgendwie nicht der Fall bei ihr, denn dadurch ist eine neue Abhängigkeit entstanden. Sie hat dann auch später in ihrem Buch geschrieben, ich bin quasi mit einer Abhängigkeit in den Entzug gegangen und kam wieder mit einer anderen raus. Also es war wieder dieser Teufelskreis und hat gezeigt, wie kompliziert eigentlich diese Situation in ihrem Leben war. Also sie musste quasi einen Dämon nach dem anderen in ihrem Leben besiegen. Wenn sich eine Baustelle in ihrem Leben gerade vielleicht wieder ein bisschen verbessert hatte, kam quasi die nächste. Also es war wirklich ein Schicksalsschlag, ein Problem nach dem anderen.
Und so kam dann 2018 wahrscheinlich eine der schwersten Entscheidungen ihres Lebens. Sie gab das Sorgerecht für ihre Tochter Kaya ab, oder?
Genau, ja. Sie hat das Sorgerecht abgegeben und das ist auch ein Thema, was für sie natürlich ganz schlimm war und was sie auch immer ganz wichtig war zu betonen, weil natürlich viele andere Leute gesagt haben, wie kann man nur sein Kind weggeben? Gerade Mütter sagen, sie hat ihr Kind weggegeben und was ist sie für eine Mutter? Und da hat sie sich auch ganz klar dagegen gewehrt, weil sie hat ihr Kind nicht einfach abgegeben, sie hat ihr Kind quasi geschützt, gerettet. Sie hat selber gesagt, ihr ging es selber so schlecht. Sie hatte so viele Suchtprobleme, sie hatte Depressionen und sie hat einfach gemerkt, sie kann dem Kind gerade nicht das geben. Sie ist nicht stabil genug, um ihr Kind zu schützen. Deswegen ist sie diesen Schritt gegangen, um ihrem Kind ein besseres Leben zu ermöglichen. Und sie hat auch später gesagt, die Vorstellung, dass irgendjemand denken könnte, ich hätte mein Kind einfach weggegeben, ist für sie herzzerreißend. Es ist nichts weiter von der Wahrheit entfernt.
Wie hat sie denn darunter gelitten, nicht mit ihrer Tochter zusammenzuleben?
Ja, extrem. Sie hat immer wieder in Interviews, aber auch in dem Buch gesagt, das ist die schmerzhafteste Erfahrung ihres Lebens gewesen, beziehungsweise immer noch. Und wenn man mal überlegt, was sie schon alles erlebt hat, zeigt das ja auch nochmal, wie bedeutend dieser Schritt für sie war. Und ja, es war bis zum Schluss eigentlich eine ihrer tiefsten Wunden, diese Trennung von ihrer Tochter. Aber was auch irgendwie schön ist, das hat sie auch immer wieder betont und ich glaube ihr das auch und das hat auch Wladimir Klitschko immer mal wieder gesagt, dass trotz dieser Trennung, weil Wladimir ja mit seiner Tochter nach Europa gezogen ist oder mit der gemeinsamen Tochter. Trotzdem haben Hayden und Kaya bis zum Schluss eine ganz starke Bindung gehabt miteinander. Also sie standen immer wieder im Kontakt, haben sich auch immer wieder gesehen, hatten Telefon, FaceTime-Kontakt. Also es war beiden Elternteilen schon wichtig, dass sie eine Beziehung haben. Und das fand ich dann auch echt sehr berührend. Das ist noch gar nicht so lange her. Da hat sie gesagt, sie hofft, dass ihre Tochter eines Tages ihre Geschichte verstehen wird. Und das hoffe ich natürlich auch für sie, gerade jetzt, nachdem sie leider auf so tragische Weise gestorben ist.
Wenn du das sagst, da denkt man auch wieder an diese große Frage, die wir auch am Anfang gestellt haben. Wie viel kann ein Mensch eigentlich verkraften? Weil gleichzeitig hatte Hayden ja auch noch mit dieser toxischen Beziehung zu kämpfen, die wir auch am Anfang schon angesprochen haben.
Nach dieser, sage ich jetzt mal, schon guten, harmonischen Beziehung mit Wladimir Klitschko ist sie leider in eine ganz schlimme Beziehung gerutscht. 2018 hatten sie und Wladimir Klitschko sich ja getrennt und daraufhin ist sie eine Beziehung mit dem Schauspieler Bryan Hickerson eingegangen. Es ist kein wirklich bekannter Star in Hollywood, der hatte immer mal wieder kleine Rollen. Und diese Beziehung war von Anfang an sehr toxisch und leider von Gewalt überschattet. Er soll sie immer wieder geschlagen haben. Am Anfang fing es mit einer Ohrfeige an. Dann soll er sie richtig verprügelt haben, sodass sie auch das Haus nicht mehr verlassen konnte. Und Hickerson wurde im Verlauf der Beziehung auch mehrfach wegen Körperverletzung gegen Hayden angeklagt und auch verhaftet und musste auch einige Tage im Gefängnis verbringen. Ja, und eigentlich haben die beiden sich dann 2020 offiziell getrennt. Aber leider blieb diese Verbindung offenbar bestehen. Also man hat die beiden dann immer wieder zusammen gesehen. Es war wirklich eine On-Off-Beziehung. Erst im März diesen Jahres hat man die beiden am Flughafen gesehen und wie ich es ja auch am Anfang gesagt habe, soll er ja auch am Tag ihres Todes mit ihr zusammen gewesen sein.
Ja, das ist ja auch etwas, was für viele Außenstehende schwer zu verstehen ist. Warum bleibt jemand bei einem Menschen oder bleibt ihm verbunden, der einem Gewalt antut, oder?
Ja, das ist ja so ein Thema, worüber wir ja auch schon oft gesprochen haben, weil man das ja schon öfter nicht nur irgendwie in der Welt mitbekommt oder aus seinem Umkreis, natürlich aber auch schon von der einen oder anderen Promi-Beziehung, weil man als Außenstehender immer gar nicht nachvollziehen kann, wie kann man sich sowas antun lassen? Warum bleibt man in dieser Beziehung? Aber ich glaube, es ist für uns Menschen gar nicht nachvollziehbar, was da für eine Abhängigkeit, für eine emotionale Abhängigkeit entstanden ist. Und Hayden hat da selber sehr oft drüber nachgedacht. Warum bleibt sie bei diesen Menschen? Warum kehrt sie immer wieder zu dem zurück? Und sie hatte auch in ihrem Buch, aber auch zuletzt in dem Podcast mit Jay Shetty gesprochen. Sie hat selber versucht, diese Verbindung so zu verstehen. Warum bleibt sie in einer gewalttätigen Beziehung? Was hat das vielleicht auch mit ihrer Kindheit zu tun? Und sie hat da irgendwie auch eine Parallele gezogen. Sie hat dann auch gesagt, je mehr sie eigentlich analysiert hat, desto mehr hat sie Verbindungen erkannt zwischen diesem Missbrauch, den sie jetzt zuließ von ihrem Partner oder Ex-Partner und den aus ihrer Vergangenheit, ob jetzt von irgendwelchen Hollywood-Leuten, wo sie Missbrauch erlebt hat, aber auch von dem missbräuchlichen Verhalten ihrer Mutter. Also sie hat quasi irgendwie da eine Verbindung gezogen und gesagt, das ist so, sind so Muster, die sich dann durch das ganze Leben ziehen. Und sie hat zum Beispiel auch gesagt, gerade dieses Thema körperliche Gewalt, in dieser Beziehung mit Brian Hickerson kam das ja auf einmal immer, wenn er Alkohol getrunken hatte. Und anscheinend wäre das genau wie bei ihrer Mutter gewesen. Wenn ihre Mutter Alkohol getrunken hätte, dann hätte wie so ein Schalter umgekippt und ihre Mutter wäre auf sie losgegangen beziehungsweise wäre böse gewesen. Und dadurch kam auch wiederum diese Sucht in ihr Leben, weil sie wusste eigentlich, rational wusste sie, dass das nicht richtig ist, dass das nicht stimmt, dass man sich so nicht verhält. Aber sie hat dann in rationalen Gedanken mit Substanzen halt wiederum betäubt, damit quasi so eine Ruhe einherrscht und sie das einfach alles ertragen kann. Also es ist einfach ein absoluter Teufelskreis, in dem sie sich befunden hat. Und was sie auch gesagt hat, das fand ich einen ganz traurigen Satz. Sie meinte auch am Ende, lieber erlebe ich eine schlimme Beziehung, erlebe Gewalt etc., aber Hauptsache ich bin nicht allein. Die Angst, allein zu sein, muss für sie so groß gewesen sein, dass sie lieber in dieser Beziehung geblieben ist.
Man denkt, eigentlich schlimmer kann es nicht mehr kommen. Und dann muss Hayden aber doch noch 2023 einen Riesenverlust verkraften, der sie offenbar endgültig erschüttert hat. Und zwar der Tod ihres kleinen Bruders Jansen.
Ja, das war wirklich für sie einer der schlimmsten Dinge überhaupt. Er ist ganz überraschend wegen einem Herzfehler mit nur 28 Jahren gestorben. Und er war eigentlich, wenn neben ihrer Tochter Kaya, wenn nicht der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Die beiden hatten immer eine sehr, sehr enge Bindung, auch wenn das Verhältnis der Eltern oder zu den Eltern immer wieder zerrüttet war. Und sie hat auch gesagt, nichts in meinem Leben fühlt sich an wie der Verlust meiner anderen Hälfte. Und sie hatte so das Gefühl, dass sie als große Schwester versagt hatte. Also sie haben ganz viele Schuldgefühle geplagt, weil sie irgendwie dachte bis zum Schluss, sie konnte ihren Bruder nicht beschützen.
Wenn wir mal zusammenfassen, was diese Frau bis Mitte 30 erlebt hatte. Also eine Kindheit im Rampenlicht, enormen Leistungsdruck, ein schwieriges Verhältnis zur Mutter, Depression, Drogen- und Alkoholabhängigkeit, die Trennung von ihrer Tochter, eine gewalttätige Beziehung und dann den Tod ihres Bruders. Trotz all dieser schlimmen Schicksalsschläge hat sie sich ja nie als Opfer wirklich gesehen, oder?
Ich mag ja eigentlich immer dieses Wort starke Frau nicht, aber in dem Fall, Hayden ist eine unglaublich starke Frau gewesen. Und was ich auch so bemerkenswert fand, dass sie immer wieder offen über ihre Fehler gesprochen hat, aber auch über ihre Entscheidungen, die schwierig waren, über ihre Sucht, über ihre Probleme. Und sie wollte sich nie darüber definieren lassen. Sie hat immer wieder gesagt, ich bin eine Kämpferin und egal wie oft du fällst, du stehst auf, du klopfst den Staub wieder ab. Und das ist irgendwie so das Motto ihres Lebens. Nach jedem Drama ist sie wieder aufgestanden und war wieder zurück. Und sie wollte einfach nicht, dass diese dunklen Kapitel ihr Leben quasi beschreiben bzw. definieren.
Ja, das macht ihren Tod wahrscheinlich auch noch tragischer, weil sie zuletzt wahrscheinlich offenbar wieder Hoffnung hatte.
Absolut. Sie hat ja kurz vor ihrem Tod im Podcast auch noch gesagt, dass sie das Gefühl hat, irgendwie noch so viel Leben vor ihr zu haben, noch so viele Möglichkeiten, Erfahrungen, Abenteuer. Sie hatte voll viele Pläne. Sie wollte weitermachen. Sie wollte beruflich wieder durchstarten. Und vor allem wollte sie für Kaya weiterkämpfen. Sie wollte unbedingt eine gute Mutter vor Kaya sein. Und wir haben vorhin diesen Satz gesagt, ne, ich hoffe, dass Kaya irgendwann meine Geschichte verstehen wird. Und ehrlich gesagt, das wünsche ich mir einfach auch nur von Herzen.
Ja, und vielleicht ist es auch die wichtigste Erinnerung an Hayden Panettiere. Nicht nur, wie oft das Leben sie zu Boden geworfen hat, sondern wie oft sie trotzdem versucht hat, wieder aufzustehen. Also es ist wirklich eine unglaublich traurige Geschichte, aber auch eine, die noch einmal zeigt, wie wenig wir manchmal von dem wissen, was hinter einem vermeintlich perfekten, erfolgreichen Leben passiert.
Werbung.
Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal Bunte. Wir freuen uns auf nächste Woche.
Tschüss.
Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.